Ja, von diesem Narr müssen wir noch etwas mehr reden. Heute im heutigen Abschnitt. Eddie hat schon so gut den Weg vorbereitet dazu. Aus diesem Abschnitt Lukas 12, 13 bis 21. Falsch denken ist ein wichtiges Stichwort in diesem Abschnitt. Falsch denken. Und zu was führt falsch denken? Falsch handeln. Unweigerlich. Falsch denken führt immer dazu, dass wir falsch handeln. Und was ist das Ende von falschem Handeln? Es ist ein tragisches. Falsch denken führt zu falschem Handeln und das führt zu einem tragischen Ende, wie wir das auch in diesem Beispiel, das der Herr Jesus hier uns aufzeigt, sehen werden. Ich lese noch einmal diese Verse. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat dich? Wer hat mich zum Richter über, oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Der Herr Jesus war ja mittlerweile sehr bekannt dort, vor allem in Galiläa, aber auch bis nach Jerusalem hin. Sehr bekannt. Viele Menschen, die behandelten ihn wie eine Attraktion. Und sie folgten ihm aus sehr unterschiedlichen Motiven. Viele, vielleicht die meisten von ihnen, sie wollten ihn instrumentalisieren für sich selber, für ihren Eigenwillen, für ihre eigenen Wünsche, für ihre Defizite und Probleme, um ihr vermeintliches Zu-Kurz-Kommen endlich auffüllen zu lassen. Sind nicht auch heute noch genau gleich die Menschen andauernd konfrontiert mit Konkurrenz, mit Druck, mit Unrecht, mit dem Zu-Kurz-Kommen, mit ungerechter Behandlung und so weiter und so fort. Es ist das normale menschliche Leben. Aber der Herr Jesus der Bibel, ich spreche vom echten Herrn Jesus, nicht vom heutigen evangelikalen Jesus. Der echte Herr Jesus Christus der Bibel, er lässt sich nicht missbrauchen, um den Menschen zu ihren selbstsüchtigen Zielen zu verhelfen. Nein, er ist nicht gekommen, um den Menschen ihre irdischen Begierden zu befriedigen, sondern um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19, 10. Darum ist er gekommen. Der Herr Jesus, der Echte aus der Bibel, er sucht Menschen, die aufrichtig erkannt haben, wie verloren sie sind in ihrer eigenen Bosheit. Dass sie selber das Problem sind und nicht die ganze Umwelt. Sie selber. Und die daran zerbrechen. Dass sie deswegen einen Retter brauchen, eine Neugeburt brauchen. Der Mensch hier in Vers 13 und 14, er hatte eine große Not. Und er war total empört über das große Unrecht, das ihm angetan wurde. Er, der Unschuldige, war Opfer geworden von seinem bösen Bruder, der ihm seinen gerechten Anteil am Erbe nicht geben wollte. Und er wendet sich in seiner Not an Jesus, an diesen Wunderwirker. Er wusste, der hat eine gewaltige Autorität, das habe ich noch bei keinem Menschen gesehen. An den Sohn Gottes wendet er sich. Ist doch richtig, oder? Ist doch an und für sich richtig. Mit jeder Not, wenn sich die Menschen nur an ihn richten würden. Nur der Mensch hier, er erhält nicht wirklich die Antwort, die er gewollt hat. Nicht wirklich. Vers 14, der Herr Jesus antwortet ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Wir müssen das Wort Richter hier richtig verstehen. Es ist gemeint im Sinn von Anwalt über euch, über dich. Wer hat mich dir zum Anwalt gegeben? Ein Anwalt ist jemand, der möglichst viel für seinen Kunden herausholen will. Seit wann bin ich denn dein Rechtsanwalt in dieser deiner Not? Sollte der Herr Jesus sich einsetzen für die habsüchtigen, egoistischen und eigenwilligen Begierden des Menschen? Wir können ganz sicher sein, er wird es auch nicht tun für die unsrigen derartigen Wünsche. Schlagen wir auf Jakobusbrief. Jakobus, dort lesen wir zwei, drei Verse aus Kapitel 3 und Kapitel 4. Jakobus 3, 14. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das heißt, schiebt nicht etwas anderes vor, als wirklich da ist. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Und im Kapitel 4, Vers 2 und 3: Ihr seid begehrlich. Das heißt, ihr wollt haben, gewisse Dinge wollt ihr haben. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Wieder, ihr habt es nicht, trotz Morden und Neiden. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wir haben gesprochen über erhörliches Gebet. Dieser Vers spricht sehr viel von erhörlichem Gebet, dieser Abschnitt. Wir werden im Weiteren im Text aus Lukas noch genau das behalten müssen, was wir jetzt gelesen haben. Wenn wir hier zu unserem Mann zurückgehen, der die völlig falsche Antwort seiner Meinung nach bekommen hat, dann könnte der Herr Jesus hier durchaus noch das anfügen, was wir bei Paulus lesen. Das wäre sehr gerechtfertigt gewesen, dass der Herr Jesus noch angefügt hätte: Gehe hin, Mensch, und trage viel lieber das Unrecht mit Freude, als deine Habsucht und Bosheit und deinen Stolz und Neid zu pflegen. Trage viel lieber das Unrecht. 1. Korinther 6, Vers 7. Ist das nachzulesen? Die Begebenheit über diesen Menschen hier ist eine Einleitung zu einer nächsten großen Warnpredigt des Herrn Jesus. Und zwar sowohl zur Volksmenge wie auch zu seinen Jüngern. Wir wissen, es ist immer noch diese riesige Menge, Tausende von Menschen um den Herrn Jesus. Und er spricht einmal bewusst zur Volksmenge, wie jetzt hier, zu diesem Mann und zu allen, die darum herumstehen. Und dann wiederum bewusst zu seinen Jüngern, wie das ab Vers 22 der Fall sein wird. Wissend, dass die anderen alles auch hören. Aber hier spricht er zu allen, zu seinen Jüngern, zu der ganzen Volksmenge. Es ist wieder so eine: Wehe euch oder hütet euch vor Predigt. Wie er das so ausführlich anhand der Haltung der Pharisäer über die Heuchelei soeben gemacht hat. Nach diesem Thema Heuchelei, also dem Tragen einer religiösen Fassade, einem frommen, intakten Äußern. Da warnt der Herr Jesus nun vor einem ganzen Themenkomplex, eine der gewaltigsten Festungen überhaupt im Leben von uns Menschen. Kaum etwas anderes wie diese Festung, wo ihretwegen so viele Menschen von Gott zur Hölle verurteilt werden. Und ich fürchte, auch viele vermeintliche, äußerliche Gläubigen. Es geht um das letzte Gebot eigentlich. dass sozusagen die Übertretung aller anderen Gebote zusammenfasst. Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren. Genau das ist die Kardinalsünde des Vaters der Sünde, des Satans, der begehrt hat gegen Gott, gegen Gott. Es geht um die Begehrlichkeit oder um die Habsucht. Und es wird sofort klar, die Habsucht, die kommt nie alleine, nie alleine. Sie ist nur eine Hausseite dieser ganzen Festung. Die anderen Seiten, die untrennbar dazugehören, heißen zum Beispiel Stolz. Und wo Stolz ist, ist in unmittelbarer Nachbarschaft der Neid. Der Neid. Neid ist etwas ganz, ganz Schlimmes vor dem Wort Gottes. Wir haben es soeben gelesen, es ist nicht die einzige Stelle, die Neid mit was gleichsetzt?
Mit Mord.
Mit Mord. Gleichsetzt. Warum ist Neid so etwas Furchtbares? Es ist verletzter Stolz. Es ist gekränkter Stolz im Innern. Gekränkter Stolz ist zu restlos allem fähig. Bis hin zu physischem Mord und zum psychischen Mord. Als da ist die Verleumdung. Zu restlos allem fähig. Und eine weitere Seite dieser Festung heißt Minderwertigkeit, die mit allen bisherigen Seiten ebenfalls untrennbar verbunden ist. Und der Herr Jesus entlarvt diese Festung hier von der Hausseite der Habsucht her. Er sagte aber zu ihnen, habt Acht, im Vers 15. Habt Acht, was heißt das? Das heißt nichts anderes als auf Deutsch, Achtung! Alles große Buchstaben. Achtung! Achtung, ihr sündigen, verlorenen Menschen. Achtung, ihr meine Jünger. Hütet euch vor der Habsucht. Hütet euch, phylasso, das heißt bewahrt, bewacht euch gegen die Habsucht. Das griechische Wort für Habsucht, auch sehr illustrierend, Pleonexia, die Pleonexie. Das heißt nichts anderes als mehr haben wollen. Pleonexie, mehr haben wollen. Das Begehren, die Gier. Ich lese den bekannten Vers aus 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Hier eine Seite der Habsucht. Eine der wichtigsten Seiten, die Geldgier. Sie ist eine Wurzel von vielem, nein, von allem Bösen. Diese Eigenschaft des Begehrens, sie entfesselt alle anderen Eigenschaften dieser Festung, die wir aufgezählt haben. Und es geht bei weitem nicht nur um materielles mehr haben wollen. Es geht um die Wichtigkeit von mir, dass ich eine hohe Wichtigkeit habe. Es geht um die Anerkennung. Es geht um meinen Einfluss, um meine Bedeutung, um Macht schlussendlich. Habsucht. Und anhand eines einfachen Beispiels oder Gleichnisses zu der materiellen Habsucht illustriert jetzt der Herr Jesus hier dieses falsche Denken, das falsche Handeln daraus und das tragische Ende. Es ist ein tragisches Ende. Warum? Mit dem Tod ist schlagartig und sofort alles aus. Alles von dieser Festung. Die ganze Festung ist sofort restlos zerstört. Mit dem Tod. Gier, Habsucht, Egoismus, Stolz, Neid, Minderwertigkeit, alle Wichtigtuerei, alles gekränkt sein, alles Machtgehabe und beherrschen wollen, sofort aus und fertig mit dem Tod. Ist das verständlich? Ist das logisch? Es gibt nichts verständlicher als das. Und es wartet nur noch der Lohn für diese Dinge. Nichts anderes. Das, was der Tod bewirkt eines Menschen. Diese Dinge sind sofort alle beendet. Beachten wir hier in dem Vers 15, wenn der Herr sagt, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Man könnte auch Es wird auf vier verschiedene Weise übersetzt, dass es etwas klarer wird, könnte man sagen. Niemand hat Leben dank seinem Überfluss. Doch auch sehr einfach und logisch zu verstehen. Niemand hat Leben dank seinem Überfluss. Wir könnten auch sagen, dank seinem Ausleben von Gier. Niemand hat Leben dank seiner Habsucht. Dank seinem Stolz, dank seinem Neid, dank seiner Herrscherei und so weiter. Niemand hat Leben dadurch. Und da ist ganz wichtig zu beachten, welches Wort für Leben hier gebraucht wird. Wir wissen, es gibt diese drei Hauptbegriffe im Griechischen für Leben, die so wichtig sind zum Unterscheiden. Es gibt das Bios und es gibt das Psyche und es gibt das Zoe. Und hier ist tatsächlich weder das Bios-Leben gemeint, das nicht aus Überfluss kommt. Und es ist auch nicht das Psyche-Leben gemeint. Es ist dieses eine Leben gemeint. Dieser Inhalt von Leben, das der Mensch genau nicht hat. Nämlich Zoe. Zoe wird immer als das göttliche Leben gebraucht. Johannes Evangelium ist voll von Zoe. Das Leben aus Gott. Das Leben, das nur Gott geben kann. Und hier tatsächlich ist das Wort Zoe gebraucht. Denn niemandes Leben, das ewige, das göttliche, das wahre Leben, hängt vom Überfluss ab, den er an Gütern hat. Ich möchte noch kurz zu den zwei anderen Wörtern etwas sagen. Sie kommen auch in diesem weiteren Abschnitt so oft vor. Das Wort Seele oder eben Leben, Psyche. Psyche meint das Innenleben des Menschen hier auf der Erde. das Innenleben. Es heißt auch das Herz oder eben die Seele, das Denken, das Innenleben. Und Bios meint das, meint die Lebensspanne hier auf dieser Erde und das äußere Leben, eben das biologische Leben. Und die Bibel macht klar, dass das Psyche, das innere Leben, bestimmt, wie das äußere Leben sein wird. Und beim Sündenfall hat der Mensch das Wichtigste dieser drei verloren. Das Zoe, das göttliche, das ewige Leben verloren. Und das ist das, was wir brauchen. Darum ist der Herr gekommen, hat sich hingegeben, uns zu retten, um uns das Zoe wiedergeben zu können. Das göttliche. Das ewige Leben. Typisches Beispiel für das Bios-Leben. Das Leben, unser äußerer Wandel hier auf der Erde, unser äußeres Leben, das so bestimmt wird von unserem psychischen Leben, vom Innenleben, von unserem Denken, von unserem Herzen, ist 1. Johannes 2,16. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, der Hochmut des Lebens, des Bios-Lebens, ist nicht vom Vater. Ist nicht vom Vater. Das Innere des Menschen, sein Denken, sein Herz, die Bosheit des natürlichen Menschen, führt zu seinem biologischen Leben, wie er das ausgestaltet, wie er wandelt. Und davor warnt dieser Vers. Die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von Gott, ist nicht vom Vater. Wir gehen weiter, Vers 16. Bis 21. Wir finden hier eine typische Karriere eines Reichen. Weil der Mann wird ja schon als reich beschrieben im Vers 16. Das Feld eines reichen Mannes. Er war schon reich. Aber er fand keine Ruhe. Er fand keine Ruhe. Sicher war er sehr fleißig gewesen. Hat viel gearbeitet. Aber schlussendlich war es das Feld, das viel Frucht getragen hat. Das heißt, Gott ließ es ja gedeihen. Nicht er, auch nicht sein Einsatz, seine Arbeit. Gott hat die Frucht gegeben. Und sein Strickmuster wird sehr rasch offenbar hier. Seine Psyche meine ich damit, sein Herz, sein Denken, eben seine Psyche wird sehr rasch offenbar. Denn er dachte bei sich selbst. Und er sprach von meinen Früchten, meine Scheunen, was mir gewachsen ist, meine Güter, meine Seele. Das war sein Strickmuster. Und er hatte jetzt ein großes Problem. Er hatte keinen Platz mehr, um seinen Reichtum noch mehr zu stapeln. Stellt euch vor, dieses Problem. Keinen Platz mehr, um noch mehr anzuhäufen. Schrecklich. Es hat ihn herumgerissen, ließ ihm keine Sekunde Ruhe. Es hat ihm wahrscheinlich den ganzen Schlaf geraubt. Keinen Platz mehr. Er sah noch mehr, noch mehr. Hat er denn keine Speicher? Doch, er hatte doch Speicher. Aber sie waren so schnell voll. Und es hätte noch mehr Platz gehabt. Und er plant. Er plant, sie abzureißen und neue, größere zu bauen. Überlegen wir uns einmal, löst dies sein Problem? Löst dieser sein Plan, seine gute Idee, sein Problem? Was meint ihr? Der Mann war so voller Habsucht, Gier, Stolz und wahrscheinlich auch Neid, dass er blind wurde vor Dummheit. Blind vor Dummheit. Ganz normale Karriere des Reichen. Ganz nebenbei bemerkt. Kann man denn auf dem Feld gewachsene Früchte, Weizen und Gerste und so weiter, auf viele Jahre lagern? Auf viele Jahre hast du nun einen großen Vorrat. Das ist mehr als Dummheit. Aber lasst mich fragen, kann man denn Geld in einem total korrupten und von Gier überlaufenden Geldsystem auf viele Jahre lagern? Bitte sehr. Kann man das? Ich kann euch eines versichern, dass nicht lagern können trifft auch immer mehr auf unseren babylonischen Reichtum zu. Sind wir uns das bewusst? Immer mehr. Glaubst du wirklich, in 10, 20 oder wie viel auch Jahren immer, sei deine Reserve und sei es deine Pensionskasse noch zum Holen? Das ist eine ziemlich große Illusion, wenn jemand nicht geblendet ist von der Dummheit, vom Reichtum. Ziemlich große Illusion. Selbst wenn es Menschen oder unseren Menschen hier möglich gewesen wäre, seinen großen Vorrat auf viele Jahre zu lagern und sich wegen diesem seinem Vorrat und Reichtum Ruhe zu gönnen, Ruhe zuzusprechen. Er hätte keine Ruhe gefunden. Selbst wenn es möglich gewesen wäre. Er hätte keine Ruhe gefunden. Selbst wenn wir alle unsere Begierden, überlegt euch das mal, selbst wenn wir alle unsere Begierden, alle unsere Habsucht befriedigt bekämen, würden wir Ruhe finden, Frieden finden in unserer Seele? Jeder von uns weiß haargenau die Antwort darauf. Selbst wenn wir unseren Stolz, unser Beherrschen wollen, voll ausleben könnten. Selbst wenn wir allen möglichen Gewinn aus unserer Minderwertigkeit auch wirklich ziehen könnten, den wir ziehen möchten. Selbst wenn wir uns bei allen, die uns Neidgefühle verursachten, genüsslich rächen könnten für alle Kränkungen unseres armen und verletzten Stolzes, würden wir Ruhe und Frieden finden? Könnten wir sagen, habe nun deine verdiente Ruhe, meine Seele. Gott greift vorher ein, auch bei diesem Mann hier. Er greift vorher ein. Und was sagt er? Du Narr, du Narr. Affron, das ist nicht ein schönes Wort im Griechischen. Affron, das A ist die Verneinung von Phren, von Verstand, von Hirn. Affren. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Was wäre mit all unserem Begehren, mit all unserem Stolz und Habsucht und Neid, wenn wir wüssten, heute Nacht geht mein Leben auf dieser Erde zu Ende? Was täten wir jetzt noch? Heute Nacht ist mein Leben aus. Was besitze ich dann noch? Liebe Geschwister, was besitzen wir noch, wenn unser Leben zu Ende ist? Und es ist sehr realistisch. Es kann sehr, sehr bald sein. Was besitzen wir dann noch? Unser Mann hier, anstatt bei sich selbst zu denken und zu planen, wie er noch mehr Reichtum anhäufen könnte. Hätte dieser Narr all seinen Überfluss, der ihm ohnehin nur verfault wäre, oder auf der Bank seinen Wert verloren hätte, all diesen Überfluss hätte er den Bedürftigen um sich herum, den Waisen und Witwen, und Kranken und Alten, damals, die niemanden hatten, der für sie sorgte, verschenken können. Stellt euch vor. Und er hätte ja mit sehr weise gehandelt, hätte sich Reichtum angesammelt, der nicht verfault. Nicht verfault. Er hat tatsächlich gemeint, er könne Ruhe bekommen. Sich zur Ruhe setzen in seinem Reichtum und Überfluss. Er könne vorsorgen mit Gütern und Reichtum für eine irdische Ruhe. Und er müsse sich nicht um Frieden mit Gott und mit den Menschen und um unvergänglichen Reichtum im Himmel kümmern. Er müsse das nicht tun, hat er gemeint, diesen Narr. Und würde trotzdem Ruhe finden. Und ich kann uns allen garantieren, Gott wird auch uns Gläubigen unser Leben lang nicht Ruhe geben von der Arbeit, von Schwierigkeiten, von Bedrängnissen. Aber er will uns Ruhe geben in unserer Arbeit, in unseren Schwierigkeiten und Bedrängnissen. Das verheißt er. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, sagt der Herr Jesus. Ist das schwierig zu verstehen? Ja. Unerhört schwierig zu verstehen manchmal. Kann ein kleines Kind das verstehen? Kann unser John, er ist noch nicht zweijährig, das verstehen? Wenn ich ihm sage, Komm, John, her zu mir. Ich sage ja. Er versteht es. Verstehen wir es? Kommt her zu mir, sagt der Herr Jesus. Alle, die ihr mühselig, das heißt mühselig von schwerer Arbeit, und beladen. Beladen heißt belastet von riesigen inneren Lasten. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Anapao. Genau das gleiche Wort, das der Narr gebraucht hat. Sei meine Seele, freue dich. Nun kannst du ruhen, hat er sich vorgegaukelt, Anapao. Dir sagt der Herr Jesus, so will ich euch Ruhe geben. Und wir sehen, dass dringend noch das Erquicken erhalten, mehr als nur Ruhe. Erquicken. Er will uns stärken. Er will uns verändern. Er will uns seine Freude, seine Gnade, seine Fähigkeit geben, ihm wohlgefällig zu dienen. Wenn wir denn zu ihm kommen, mit unseren Lasten. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und er meint hier und jetzt und nicht erst im Himmel. Ich hoffe, ihr seid einverstanden. Hier ist gemeint, ist Ruhe zu finden für deine Seele. Nicht in dieser Festung. Weißt du, warum die Menschen diese Festung bauen? Diesen Komplex des Begehrens, der von der Habsucht und Geldsucht bis hin zum Neid und Stolz und Minderwertigkeit geht. Warum sie sich diese Festung bauen? Weil sie Ruhe suchen für ihre Seelen. Und sie liegen so falsch, so falsch. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Liebe und Treue und Gnade. Wir danken dir für dein Erbarmen mit uns Menschen. Wir danken dir, Herr, für deine Erlösung, für deine Versöhnung mit dem himmlischen Vater, dass du gekommen bist, um uns dieses Leben wiederzugeben, Herr, das ewige Gottesleben, das nie beendet wird. Wir danken dir, Herr, dass wir in dir Leben haben. Und gleichzeitig bitten wir, Herr, vergib uns, wo wir immer wieder nicht wirklich verstehen, nicht wirklich verstehen wollen, wo das dieses Leben zu haben ist und dass alles andere kein solches Leben ist, nur ein Selbstbetrug. O Herr, lass nicht zu, dass auch nur eines von uns hier drin das Gleiche erleben wird wie dieser Narr, der sich plötzlich auf der anderen Seite findet und sofort weiß, was Sache ist. Sofort weiß. Herr, hilf doch, dass wir weise und klug werden und dass wir unser Ende bedenken, dass wir die Ewigkeitsperspektive uns geben lassen von dir, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen. Herr, hilf du mir, hilf du mir. Ich danke dir, Herr, für deine Gnade und Treue. Amen.